Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung will einen Kurswechsel in ihrer Türkei-Politik vollziehen. Wenige Tage nach der Inhaftierung des deutschen Menschenrechtlers Steudner kündigt der Außenminister Gabriel heute eine Neuausrichtung an. Wer unbescholtene Besucher unter abwegigen Beschuldigungen festnehme, der verlasse den Boden europäischer Werte, so Gabriel an die Adresse Ankaras. Unter anderem sollen Wirtschaftshilfen und Investitionskredite auf den Prüfstand. Außerdem werden die Reisehinweise verschärft.
Hinter der Fassade des Auswärtigen Amtes ist heute nicht so wie üblich. Eine Pressekonferenz zur Türkei wird mehrmals verschoben. Dann ist plötzlich SPD-Kanzlerkandidat Schulz im Ministerium. Und schließlich verkündet Sigmar Gabriel die Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik.
Das ist auch die gemeinsame Überzeugung von Martin Schulz und der deutschen Kanzlerin. Und wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.
Die Festnahme des deutschen Menschenrechtlers Steudner hat letztendlich zur Abkehr von der bisherigen Deeskalationspolitik geführt. Zudem liegt beim Bundeskriminalamt eine Liste aus der Türkei vor, darauf Namen von Unternehmen wie BASF. Der Vorwurf: Terrorunterstützung. Die Bundesregierung prüft nun, ob sie weiterhin Geschäfte und Investitionen von deutschen Unternehmen in der Türkei absichern soll.
Man kann niemandem zu Investitionen in ein Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt.
Kritik von der Linkspartei.
Solange es bei Ankündigungen bleibt, wird das bei Herrn Erdogan nur ein müdes Lächeln hervorrufen.
Bereits geändert hat die Regierung ihre Reisehinweise für die Türkei. Personen, die aus privaten oder geschäftlichen Gründen in die Türkei reisen, wird empfohlen, sich auch bei kurzzeitigen Aufenthalten in die Listen für Deutsche im Ausland bei Konsulaten und der Botschaft einzutragen. Geprüft werden soll zudem, ob bestimmte Zahlungen an die Türkei eingestellt werden sollen. Genau das fordert CSU-Chef Seehofer.
Zum Beispiel, dass man die Gelder, die von der EU an die Türkei bezahlt werden, für die sogenannten Vorbeitrittsunterstützungen, dass man die jetzt einstellt.
Die verschärften Reisehinweise könnten den Tourismus in der Türkei empfindlich treffen. Alle anderen Maßnahmen prüft die Bundesregierung bislang nur. Damit gibt sie der Türkei noch eine Chance, den Konflikt mit Deutschland zu entschärfen.
Dass Berlin seine Türkei-Politik neu ausrichten will, stößt in Ankara auf scharfe Kritik. In einer Stellungnahme des türkischen Außenministeriums wird der Bundesregierung Doppelmoral vorgeworfen. Sie lasse, so heißt es, Terroristen der Gülen-Bewegung und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gewähren und fordere zugleich die Freilassung von Terrorverdächtigen in der Türkei.
Hier am Sultan-Ahmet-Platz in Istanbul sind nur wenige deutsche Touristen zu sehen. Terroranschläge wie der Tod von 10 deutschen Touristen hier im Januar 2016 und die politische Lage haben die alten Rekordzahlen fast halbiert. Und seit heute warnt das Auswärtige Amt alle Reisenden, Deutsche seien von freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen. Käme es zur Verhaftung, sei konsularische Betreuung nicht in allen Fällen gewährt. Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten nennt Wahlkampf und Feindseligkeit gegen Präsident Erdogan als Motive für die Ankündigungen der Bundesregierung. Die Behauptung, dass deutsche Staatsbürger, die in die Türkei wollen und auch Unternehmen in der Türkei nicht sicher seien, verurteilen wir aufs Schärfste. Der türkische Außenminister weist am Abend alle Kritik zurück, denn Deutschland unterstütze den Terrorismus. Das Hauptland, in dem Mitglieder der Terrororganisationen Gülen und PKK untergeschlüpft sind, ist der Freund und Alliierte Deutschland geworden, so der Minister. Man habe tausende Akten geschickt, doch bis heute sei nichts passiert. Die Türkei ist einer der wichtigsten deutschen Wirtschaftspartner und Zulieferer für die Autoindustrie. Fallen Bürgschaften des deutschen Staates für Investitionen und Geschäfte weg, droht hier der Abbau zehntausender Arbeitsplätze.
Jetzt mit den Zuspitzungen der politischen Spannung verschärft sich die Verunsicherung und es wird kaum eine neue Investition im Moment vorgenommen, weil die Rechtssicherheit in der Türkei kaum gegeben ist.
Die über viele Jahrzehnte guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei drohen in der politischen Krise ernsten Schaden zu nehmen.
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass Eltern keinen Anspruch auf eine zusätzliche Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen haben. Damit wurde die Klage einer Familie abgewiesen, die sich gegenüber Kinderlosen benachteiligt sieht und deshalb ihre Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung kürzen will. In der Urteilsbegründung heißt es, der Staat fördere Familien durch zusätzliche Leistungen und müsse es nicht durch niedrigere Beiträge tun.
Seit über 13 Jahren klagen sich Andrea und Stefan schwer durch die gerichtlichen Instanzen. Die dreifachen Eltern aus Baden-Württemberg wollen eine höhere Entlastung bei den Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen für alle Familien erreichen.
Mit dem Kinderbekommen bringt man eine Leistung für die Gesellschaft und gleichzeitig hat man aber individuell sehr, sehr hohe Kosten. Und das wird nicht ausgeglichen. Das wird nicht berücksichtigt bei den Beiträgen für die Sozialversicherungen und wir sind der Meinung, das ist ungerecht.
Die Kindererziehung führe zu Brüchen im Lebenslauf und geringeren Renten, so die Familie. Zwar erkannten die Richter die Erziehungsleistung als hohes Gut an, geringere Sozialversicherungsbeiträge seien aber nicht notwendig, da der Staat Familien bereits an anderer Stelle Vorteile einräumt.
Er kann dies, wie geschehen, auch durch familienfördernde Leistungen, das heißt auf der Leistungsseite tun. Dazu zählen beispielsweise Erziehungszeiten in der Rentenversicherung, aber auch Freibeträge im Steuerrecht oder das Elterngeld.
Familie Schwer hält an ihren Forderungen aber fest.
Unsere Wunschregelung wäre, das steuerfreie Existenzminimum auf die gesetzlichen Sozialversicherungen zu übertragen. Dann hätte jede Familie, jeder Mensch, der für Kinder Verantwortung hat, im Monat je Kind 250 Euro mehr.
Als letzten Schritt wollen Stefan und Andrea Schwer jetzt beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde einlegen.
Das polnische Parlament hat heute die umstrittene Justizreform beschlossen, ungeachtet aller Kritik und Warnungen aus Brüssel. Die Entscheidung im Sejm fiel mit der absoluten Mehrheit der Regierungspartei PiS. Nun müssen noch der Senat und Präsident Duda zustimmen. Die Opposition in Polen und die EU-Kommission befürchten, dass die Regierung durch die Reform Kontrolle über die Justiz gewinnt und damit die Gewaltenteilung ausgehebelt wird. Die zweite Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien über den Brexit hat kaum Fortschritte gebracht. Nach den viertägigen Gesprächen sagte EU-Chefunterhändler Barnier, man sei noch weit von Kompromissen entfernt. Meinungsverschiedenheiten gäbe es nach wie vor bei den Finanzen und bei der Frage, welche Rechte britische und EU-Bürger im jeweils anderen Hoheitsgebiet haben sollen. Der britische Brexit-Minister Davis nannte die Gespräche konstruktiv.
An die Substanz der Sache wollten die beiden Brexit-Verhandler in dieser Woche gehen. Doch gemessen daran waren die Resultate heute bescheiden. Trotz des freundlichen Umgangs, es herrscht Sprachlosigkeit zwischen EU und Großbritannien. Die Antwort auf die Frage, wo es Annäherung geben könnte, sprach Bände. Tja, wir sind nicht in der Stimmung, Zugeständnisse zu machen oder zu verlangen. Die Verhandlungen haben gerade angefangen. Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten mit London gibt es vor allem hier, bei der Sicherung der Rechte von 3 Millionen EU-Bürgern, die in Großbritannien leben. Die Regierung in Downing Street will, dass sie sich in Streitfragen nur an britische Gerichte wenden können. Die EU hingegen sieht die Zuständigkeit klar hier beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und auch in einem weiteren Punkt blieb es in der Verhandlungsrunde beim freundlichen Lächeln, nämlich bei der Frage, ob Großbritannien, wie von der EU verlangt, seine Schlussrechnung zahlen wird. Wir sind ein Land, das seine Verpflichtungen kennt, aber auch seine Rechte, sagt der britische Brexit-Minister. Was ich nicht anerkenne, ist der Ausdruck Nettozahlung. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde Ende August möge Davis das aber bitte klären, gab ihm die EU heute mit auf den Weg. Irgendwann muss es ja mal losgehen mit konkreten Ergebnissen. Hier in Brüssel ist die Verwunderung über die Briten groß. Auch ein Jahr nach dem Brexit-Referendum weiß das Land erkennbar noch immer nicht, wohin es will. Die EU hofft nun, dass Großbritannien über den Sommer Klarheit schafft. Nicht bei weiteren Gesprächen hier in Brüssel, sondern zu Hause am Kabinettstisch in London.
Tag 2 der Deutschlandreise von Prinz William und seiner Frau Kate. Einige britische Medien werten die Visite der Royals als Teil der Brexit-Diplomatie. Am Mittag besichtigten sie mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann das Deutsche Krebsforschungsinstitut in Heidelberg. Nach einem Besuch in der Altstadt nahmen die beiden an einer Regatta auf dem Neckar teil.
Die USA haben einem Medienbericht zufolge ihre verdeckten Waffenlieferungen an syrische Rebellen gestoppt. Vor knapp einem Monat habe Präsident Trump beschlossen, das seit 2013 laufende CIA-Programm zu beenden, meldet die Washington Post unter Berufung auf Regierungskreise. Grund sei mangelnder Erfolg, auch angesichts der Unterstützung syrischer Regierungstruppen durch Russland. Vertreter des Weißen Hauses wollten sich zu dem Bericht nicht äußern. Im Jemen, einem der ärmsten Länder der Welt, steigt die Zahl von Cholera-Fällen dramatisch an. Laut Weltgesundheitsorganisation sind bereits fast 1.800 Menschen an der Krankheit gestorben. In dem Land auf der arabischen Halbinsel tobt seit mehr als 2 Jahren ein Bürgerkrieg. Weite Teile der Infrastruktur sind zerstört. Es fehlt an medizinischer Versorgung und sauberem Trinkwasser, was die Ausbreitung der Krankheit beschleunigt.
Am schlimmsten trifft es die Kinder. Durch die Cholera verlieren die kleinen Körper massiv an Flüssigkeit. Unbehandelt kann die Krankheit in wenigen Tagen zum Tod führen. Auf der Intensivstation dieses Krankenhauses in der Hauptstadt Sanaa liegen die schwersten Fälle. Es fehlt an Medikamenten und die wenigsten Geräte funktionieren. Unsere Ausrüstung reicht nicht mehr. Eigentlich sollten wir für jedes Bett ein Beatmungsgerät haben, aber wir haben nur noch 2. Eine See- und Luftblockade verhindert den Nachschub. Luftangriffe haben die Infrastruktur der Hauptstadt weitgehend zerstört, etwa die Kanalisation. Aus Straßen werden Kloaken. Durch das verunreinigte Wasser stecken sich die Menschen mit Cholera an. Das ist das Ergebnis der Angriffe durch die arabische Militärkoalition. Sie attackieren unser Land. Die Kämpfe im Jemen müssen aufhören. Die Blockade muss beendet werden. Das fordern alle Jemeniten. Der Krieg, der seit 2 Jahren tobt, hinterlässt ein zerstörtes Land. Ein Stellvertreterkrieg. Auf der einen Seite die schiitischen Houthi-Rebellen, unterstützt vom Iran. Auf der anderen Seite die Koalition unter Führung Saudi-Arabiens, unterstützt von den USA. Neben 10.000 Kriegstoten sind inzwischen fast 1.800 Menschen an der Cholera gestorben. 350.000 haben sich vermutlich infiziert. Auch das eine direkte Folge des Krieges.
Die Polizei hat ihre Angaben zu den Krawallen und Übergriffen auf dem Volksfest in Schorndorf bei Stuttgart präzisiert. Demnach ging die Gewalt in der Nacht zum Sonntag nur von einem Teil der versammelten Jugendlichen aus. Randaliert hätten etwa 100 der insgesamt 1.000 Personen. Eine erste Polizeimeldung war so aufgefasst worden, als hätte die gesamte Menge Flaschen auf Polizisten und andere Festbesucher geworfen.
Der Hamburger Zoll hat heute den größten Kokainfund der deutschen Geschichte präsentiert. Bei 3 Aktionen im Hafen waren im Frühjahr insgesamt mehr als 3,8 Tonnen beschlagnahmt worden. Die Drogen wurden in Containern aus Südamerika entdeckt, versteckt zwischen Holzkohle und Futtermitteln. Der geschätzte Straßenverkaufswert beträgt etwa 800 Millionen Euro. Das Rauschgift soll an einem geheimen Ort verbrannt werden.
Die letzte Bergetappe der Tour de France hat der Franzose Warrène Bagile gewonnen. Er erreichte das Ziel auf dem Col d'Isoire mit 20 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Christopher Froome, der seine Führung in der Gesamtwertung verteidigte.
Am Lac de Serpenton vorbei zum Col d'Isoire. Eine gewaltige Szenerie für die letzte Bergetappe der Tour. Und wieder scheiterten alle Versuche, Christopher Froome im gelben Trikot entscheidend zu attackieren. Während sich der Franzose Warrène Bagile vom deutschen Sunweb-Team seinen 2. Tagessieg und das Bergtrikot der Tour holte, musste Froome als 4. lediglich 4 Sekunden Zeitgutschrift an den Tagesdritten Romain Bardet abgeben. Der Franzose hat nun 23 Sekunden Rückstand auf Froome in der Gesamtwertung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 21. Juli.
Morgen erwartet uns recht ruhiges, teilweise auch freundliches Wetter. Im Süden können sich in der feuchtwarmen Luft später allerdings wieder heftige Gewitter entwickeln. Die gibt's heute Nacht zunächst vor allem noch im Nordosten, sonst ist es meist trocken und gebietsweise auch klar. Morgen teils Wolken, teils Sonne, die sich im Westen am längsten zeigt. Im Süden bilden sich später zuerst im Bergland, danach auch in tieferen Regionen Schauer und Gewitter, die stellenweise wieder heftig sind. Heute Nacht in der Lausitz bis 19, in der Eifel nur 9 Grad. Morgen 19 Grad an der Nordsee bis 30 Grad im Süden. Am Samstag teils freundlich, teils wolkig, mit Schauern und Gewittern, die stellenweise unwetterartig sein können. Auch am Sonntag recht wechselhaft, dabei kühler. Die neue Woche beginnt meist wolkenverhangen und vielerorts nass.
Ingo Zamperoni hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Vom Ende der Geduld, schärfere Töne im deutsch-türkischen Verhältnis und ein Jahr nach dem Amoklauf in München. Wie weiterleben mit dem Trauma? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja.